Freunde, buongiorno, der Steffen hier von
Abseits der Fußball-Podcast.
So nämlich, so schaut's aus. Heute Folge 200, ziemlich viel, und zwar mit dem großartigen, einfach deutscher Meister, Pokalsieger, Spieler von den Bayern, von Dortmund, in der Nationalmannschaft Europameister geworden. Alter Schwede, Thomas Helmer zu Gast bei Abseits der Fußball-Podcast. Wir quatschen natürlich noch ein bisschen über Kloppo, wir reden über Tuchel und wir reden einfach über den Fußball mit Fußball-Europameister Thomas Helmer. Ohne Worte. Lehnt euch zurück, genießt diesen Podcast. Abseits der Fußball-Podcast, Folge 200, ziemlich viel. Ich guck's nächstes Mal genauer hin. Bam, Alter, are you ready? Okay, then here we go. Und es da freigeben. Freunde, buongiorno! Folge 237, Abseits der Fußball-Podcast, heute am 22.10., kurz nach 8:30. Und wir fangen direkt an, die Champions League, je nachdem, wann ihr das hört, aber bei uns ist Dienstagabend, klopft an die Tür und wir machen eine flotte Begrüßung. Mittlerweile natürlich der Mann, der eigentlich nur wegen seinem Namen dabei ist, Björn Francesco Untied!
Hallöchen!
Frisch vom Training und ich glaube, noch ungeduldig. Ach, sei es wie. Mit Applaus für Walid Yusuf.
Seid froh, ja, dass ihr mich nicht riecht.
Du kommst wirklich direkt vom Fußballplatz, einfach um just in time. Das ist genau. Einsatz. Das ist Einsatz. Und meine Damen und Herren, wir freuen uns. Er ist das zweite Mal dabei. Es ist uns eine große Freude, eine große Ehre. Er hat gespielt bei Dortmund, bei den Bayern, deutscher Meister, Pokalsieger und vor allen Dingen Europameister. Bitte Applaus für Thomas Helmer! Wuhuhu.
Hallo, Thomas, ihr Lieben.
Eine große Freude, eine große Ehre. Lass uns direkt anfangen. Wir wollen eine knackige halbe Stunde dann zur Champions League. Das ein oder andere spannende Spiel wartet auf uns. Wir hatten das kurz zur Erklärung. Wir hatten am Dienstag aufgenommen, vor zwei Wochen mit Marcel Reif. Mittwoch kam dann die Kloppo-Meldung. Wir konnten es nicht mehr einpacken. Dann letzte Woche hatten wir Pause, weil ich ein bisschen Improvisationstheater gespielt habe. Deshalb heute die Frage, Thomas, als erstes an dich. Wie hast du reagiert, als vor zwei Wochen die Kloppo-Nachricht rüberkam?
Wie soll ich reagiert haben? Also ich habe mich gefreut für Kloppo, dass er relativ schnell wieder aktiv wird. Und das also völlig neutral betrachtet. Ich verstehe weder die eine noch die andere Seite. Also ich glaube, das ist für das Konstrukt, für die Leute, die ihn engagiert haben, ein absoluter Gewinn ist. Wenn du Klopp für irgendeine Sache gewinnen kannst, kann ja eigentlich nichts Besseres passieren. Also ich finde das super. Für ihn freut es mich. Er wird sich genau Gedanken gemacht haben und das ist vielleicht genau das, worauf er jetzt Bock hat. Er hat ja gesagt, wenn ich was mache, dann sicherlich nicht mehr Trainer, sondern irgendwas, worauf ich richtig Lust habe. Und das, finde ich, sollte man akzeptieren.
Aber verstehst du die Romantiker, die sagen, der Klopp hat was alles kam und jetzt auch am Wochenende in Mainz das Plakat, der Klopp verkauft den Fußball und gerade der Klopp irgendwie. Also hast du das nachvollziehen können, wie da manche darauf reagieren und dass die da stinkig sind auf dem Klopp?
Nee, überhaupt nicht. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich auch kein Verständnis für.
Hättest du denn auch so entschieden? Also wenn so ein Angebot gekommen wäre, hättest du auch gesagt, okay, also aber warum kritisieren die, warum ist diese Kritik da? Also geht es da um die Kohle? Geht es da um, warum ist Red Bull so unbeliebt? Obwohl es ja scheinbar, und der Klopp hat es vor zwei Jahren schon gesagt, eigentlich was für den Fußball ist oder für den Profifußball.
Na, ich glaube, wenn man es positiv betrachtet, ist, weil sie erfolgreich sind, ne? Weil sie das aufgebaut haben, relativ kurzer Zeit, was ganz gut funktioniert. Ich glaube, dass der Neidfaktor da eine große Rolle spielt. Und viele Traditionsvereine, wenn wir davon sprechen, sind wir mal ganz ehrlich, haben es ja versäumt, auch das eine oder andere zu machen, haben auch viel Geld zur Verfügung gehabt, aber haben es halt falsch eingesetzt. Und da sind ja nicht mal die anderen dran schuld, sondern die Vereine auch teilweise selbst.
Was sagen die Herren? Kloppo-Entscheidung. Es ist leider einen Tag später gekommen. Es war so, 12 Stunden zu spät. Aber seid ihr da, in was für einer Ecke seid ihr, was das Thema Klopp und Red Bull betrifft?
Also ich habe ja extra ein bisschen provozierendes Video auch dazu gemacht.
Wie ja, immer bei TikTok.
Wie immer, muss sein. Ja, und aber wenn wir ehrlich sind, Red Bull macht gute Arbeit, beziehungsweise Leipzig, die machen gute Arbeit. Hier unsere Trainer bei der Eintracht kommen sehr oft auch von Leipzig, von der Red Bull-Schule. Mhm. Ja, ich glaube, Hütter war bei RB, Glasner war bei RB, Dino Topmüller war bei RB. Also die machen gute Arbeit dort. Ich kann es teilweise verstehen, dass der Klopp auch was anderes wollte. Und RB hat halt diesen großen Kosmos, wo er auch rein kann. Ja, aber für Fußballromantiker, klar, gerade für jetzt so Mainzer oder Dortmunder, ist das ein Stich ins Herz.
Entschuldigung, gerade noch einen Tee getrunken. Wie ist deine Meinung?
Ja, grundsätzlich, er hatte ja gesagt, wenn er wieder was macht, ich glaube, will er nichts in Richtung Trainer machen. Genau. Und jetzt ist er ja auch kein Trainer. Ich jetzt neutral betrachtet, nur die Position an sich. Er ist da, ich glaube, irgendwie der Kopf über alle Red Bull-Mannschaften und jetzt nicht eine fest. Und ich glaube, das ist das, was ihn auch so ein bisschen reizt, da so variabel zu sein. Und ich glaube auch, wenn es bei Dortmund und Mainz besser laufen würde, dass es das Geschrei da nicht so groß wäre.
Gute These.
Thomas, darf ich dich gerade bitten, hast du vielleicht zufälligerweise Kopfhörer dabei, weil wir hören das immer so im Doppelhall, also das, was aus deinem Lautsprecher kommt.
Muss ich mal gucken.
Das wäre mega.
Ich am Mann, aber ich bin auch mal welche.
Das wäre cool.
Ja, ich bin in einer Stunde wieder da. Ne?
Also, okay, Thomas, die Zeit haben wir, ja.
Kannst du ja schneiden.
Ja, absolut. In dem Fall auch in der Zeit. Shakira. Könnte doch der...
Wir warten eigentlich noch auf deine Perücke, gell?
Oh, guck mal hier.
Ja. Meine Mutter hat mich schon drauf angesprochen, wann du damit kommst.
Wallet, ich muss ja sagen, das sieht aber ganz frisch nach Hüft-OP aus. Also Respekt.
Shakira. Die Hüften sind noch warm.
Vom Fußballspielen, bitte.
Natürlich.
Genau, ja, ich fand es auch so ein bisschen, das Einzige, was mich wirklich an diesem Kloppo-Thema geärgert hat, war, dass es 12 Stunden nach der Aufzeichnung, also wirklich so, wo du denkst, okay, mega, du hast Marcel Reif zu Gast, das wäre, wir hätten das quasi thematisiert, bevor er bei Reifs Live ist und dann denkst du so, boah, Reifs, das 9. Mal war Marcel Reif da, mega, mega, mega. Und dann am nächsten Tag irgendwie, ich fahre zur Arbeit und plötzlich kommt die News irgendwie ab. Kloppo wahrscheinlich Head of Sports bei La. Ach nee, das war so ein beschissenes Timing. Aber ja, das ist ja so dieses alte Thema. Sorry, wenn man es so ein bisschen noch im Widerhall hört, aber der Herr Helmer ist ja unterwegs, gerade noch zum Saturn oder Mediamarkt. Aber manchmal ist es halt so. Ich verstehe das auch. Ich meine, der Kloppo hat nie was anderes. Ah, perfekt. So, da ist er wieder. Herr Helmer, buongiorno. This is awesome. Thomas, vielen, vielen Dank.
Ich versuch's mal gerade.
Ja, danke schön. Und ja, aber Klopp hat ja vor 2 Jahren auch nichts anderes behauptet. Er war ja schon immer Fan von diesem Red Bull-Ding und war vielleicht vom Timing her ein bisschen ungeschickt, weil gerade wird man so ein bisschen zugeballert mit Jürgen Klopp-Werbung und dann macht er dafür noch Werbung und dann hat er noch da irgendwie jetzt Mediamarkt und so und sagt irgendwann. Ja.
Aber was man auch bedenken muss, ist, oder was ich jetzt dazu gehört habe, ist, ich glaube, der Ex-Co-Trainer von ihm oder so ist auch schon ein bisschen länger bei Red Bull oder in dem Konstrukt, mit dem er zusammen bei Liverpool war, glaube ich. Und dass das dann, dass er daraus nochmal nähere Infos ziehen kann, wie es jetzt wirklich ist. Und wenn du da jemanden hast, dem du wirklich vertraust, der sagt, ey, das ist wirklich ein geiles Projekt.
Naja, vor allem zeigt mir einen, der so ein Jobangebot, also das ist immer so einfach gesagt, abends mit seinem dicken Bierbauch von der Couch, wo du sagst, ja, ich verdiene hier meine 2,5 netto, aber wenn Red Bull bei mir doch anruft und sagt, hier, du hast also mit Reiserei und einem geilen Job und du kannst deine Frau mitnehmen und du kriegst noch die Spesen bezahlt und kriegst noch ein bisschen Taschengeld, sagst, da wirst du wahrscheinlich auch nicht nein sagen, nö, ich möchte hier weiterhin irgendwie im Garten arbeiten für 3 netto und mir den Rücken kaputt machen, also.
Und er kann weiterhin im Fußball arbeiten, wenn es jetzt nicht direkt Trainer ist. Ich glaube, das ist halt so das Größte.
Thomas, hattest du mal eine Entscheidung in deiner beeindruckenden Karriere, wo es, also vielleicht nicht einen Shitstorm gab, aber wo es Stimmen gab, die dich kritisiert haben für die Entscheidung?
Ja, mein Wechsel zu den Bayern damals von Dortmund. Das wurde vom Verein so dargestellt, als wenn ich unbedingt zu den Bayern wollte. Die Wahrheit ist, dass ich mehrere Gespräche mit dem Manager damals, Michael Mayer, hatte und ja, er hat mir das gleiche Angebot gemacht hat und gesagt, so, Sie kennen ja unser Angebot, bleiben Sie mal schön hier. Und nach außen hin wurde das dann auch so verkauft, als wenn ich unbedingt weg wollte. Ich hatte eine super Position in Dortmund, hätte die nicht aufgegeben, sportlich. Aber dann hat meine damalige Frau, die Dortmunderin ist, die nie aus Dortmund weg wollte, eigentlich gesagt, so, die wollen dich nicht mehr, wir gehen. Also es wird dann oft auch anders dargestellt, aber da habe ich dann in Dortmund, wir haben das dritte Spiel war gleich in Dortmund, ich Blödmann gehe auch noch aus dem Spielertunnel raus, laufe natürlich auf die BVB-Fans zu, aus alter Gewohnheit.
Nein, echt?
Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und dann bin ich bin nicht in den Tunnel zurück wie andere Spieler. Ich bin dann nur auf die andere Seite zu den Bayern-Fans an der Eckfahne und habe mich so ein bisschen warm gemacht.
Das war ganz bitte.
Einzig Gute war, ich habe nach einer halben Stunde das 1-0 geköpft, dann war Ruhe.
So nämlich.
Perfekte Antwort.
Ja. Aber wie ist es denn, also kannst du das so ein bisschen mit Wort, wenn du irgendwie morgens aufstehst und du hast in der Bild-Zeitung so eine Schlagzeile, die sich komplett mit deinem Fußball, mit deinem Vereinswechsel beschäftigt, wie fühlt sich das an? Kannst du das ausblenden? Wie geht man mit so einem emotionalen Stress um?
Nee, kannst du nicht ausblenden. Zumal wir die ersten Spiele wirklich alle gewonnen hatten. Also ich mit den Bayern und stand immer gefühlt trotzdem jeden Montag in der Bild-Zeitung, diese drei müssen weg. Und an erster Stelle immer mein Kopf. Und dann stand nur als Begründung Ablösesumme, weil ich damals der teuerste Spieler innerhalb der Bundesliga war, der gewechselt ist, und Abitur.
Das Abitur?
Ja, hab ich gedacht, super. Aber was soll ich noch mehr machen als Spiele gewinnen, logischerweise? Und diese mehr, dass viele sagen, ja, ich lese keine Zeitung, ich bekomme das nicht mit, könnt ihr vergessen. Weil es gibt in der Kabine ungefähr 25 Mitspieler, und 23 sagen dir, hast du schon gelesen, was die über dich geschrieben haben? Hast du schon wieder das? Und wenn es nicht der Fall ist, ruft dich deine Mutter an und sagt, Junge, bist du krank?
Also, spätestens die Mama.
Vergiss das.
Geht ins Feld. Mutter, ich weiß, ich hab's. Ja, danke, Mutter. Ich habe jetzt gerade hab ich nicht dran gedacht.
So ist es.
Ja. Schweres Thema. Ja, und dann, aber wie wird es dann von Vereinsseite gehandelt, wenn das so, also wenn man auch so ein bisschen an dieses Robert-Enke-Ding denkt, zu sagen, gibt's da, wird da genug gemacht, also was du jetzt noch mitbekommst von den Profis?
Ich kann wirklich von meiner Zeit sprechen. Ich habe dann nach einem halben Jahr gedacht, bei Bayern, ich schaffe das nicht. Ich habe auch gedacht, ich muss woanders hingehen, ich höre auf. Haben mir dann gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder reagierst du weiter oder du versuchst zu agieren in die andere Rolle. Das war jetzt meine letzte Chance. Dann bin ich auf die Journalisten zugegangen und habe zu denen gesagt, hört mal zu, was ist eigentlich euer, das Wort sage ich jetzt nicht, euer Problem mit mir. Ja? Und dann haben die so rumgestottert auch so, ja, du kommst manchmal so ein bisschen arrogant rüber und so schlau. Und wenn du sagst, der Rasen ist grün, dann stimmt irgendwas. Dann ist, der ist zwar grün, aber du meinst was anderes.
Okay. Der Mann hat Abi, das ist schon verdächtig.
Ja, ihr lacht jetzt darüber. Und dann haben wir diskutiert, so, danach ein Bier getrunken und zu dem Zeitpunkt wurde es besser, auch für mich. Aber natürlich war auch der Druck von innen aus dem Verein bei den Bayern, der ist einfach riesengroß. Das war in Dortmund zu meiner Zeit nicht so, da war es noch sehr familiär und das kommt dadurch dann auch noch da hinzu. Und dann heißt es einfach nur, entweder du funktionierst oder eben nicht. Deswegen hat es auch nicht jeder Spieler bei Bayern zum Beispiel geschafft, ne?
Ja, es gibt ja viele, viele Beispiele, die es auch psychisch nicht geschafft haben. Genau. Bestes Beispiel Sebastian Deisler, der dann, krass, ich glaube 2008 oder so, dann gesagt hat, es geht nicht mehr, oder 2009. Ja, und
wobei der
ich kann's verstehen,
dass eine Verletzung auch hatte, das war ja dann nochmal
eine Ja, aber aufgehört hat er ja wegen seiner Psyche. Und der Druck, der auf ihm gelastet hat, weil der war ja ein Supertalent in Deutschland, bei Hertha BSC und ich glaube angefangen bei Gladbach, ja, der Druck, der ist schon enorm. Es sind auch alles nur Menschen.
Ich habe dann in Berlin zusammengespielt. Mein erstes Training, also ich erinnere mich noch, im Kudamm gehe ich über die Straße und steht einer an der Ampel neben mir und sagt, Entschuldigung, ja, sage ich, was ist denn? Kann sein, dass wir gleich zusammen trainieren?
Herr Helmer,
also, darf ich Sie erleichtern? Das habe ich nicht erkannt.
Nein!
Ach so, okay. Ja, dann kam ich zum Training und dachte, scheiße, jetzt weiß ich, wer das eben an der Art ist. Ja, aber ein fantastischer Fußballer, sage ich euch.
Und der ist aber komplett von der Bildung, ich habe nichts mehr von dem gesehen und der ist komplett untergetaucht. Was
ihm da wirklich scheinbar auch nicht gut gegangen ist. Ja, und deswegen hat er sich zurückgezogen,
ja. Ja, aber das ist manchmal das Beste, was man macht. Das ist manchmal das Beste, was man dann auch in dem Fall machen kann. Ja, für ihn persönlich. Ja, für Fußball Deutschland war es schade, weil wir haben einen super Spieler verloren. Ja, aber ja, so ist das halt manchmal.
Und übrigens auch ganz, 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 ganz wichtig, bevor wir das vergessen, ich glaube, spätestens ab dem 28.10. seid ihr wieder unterwegs, meine Damen und Herren. Doppelpass on Tour. So nämlich, also checkt es aus, geht dahin. Wir waren damals live da in Neu-Isenburg, da haben wir auch dieses Schweindel. So klingt das dann im Podcast. Und es ist wirklich empfehlenswert. Ich glaube, der Mario Basta ist auch immer mit dabei, dein Sidekick. Und wirklich super, super, super empfehlenswert. Doppelpass und Tour, checkt das auf jeden Fall mal aus. Und wirklich eine richtig schöne abendliche Unterhaltung mit einem leckeren Bier und dann dem aktuellen Fußballgeschehen. Also sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Das noch als Werbeblock.
Und bei uns zahlen die Zuschauer ins Phrasenschwein ein, was du gerade da gezeigt hast, ne? wenn sie Kommentare abgeben, wenn sie reinrufen, weil das für einen guten Zweck ist. Mario und ich wollen noch bauen.
Eine Altherren-WG. Irgendwo irgendeine schöne Finca noch.
Ja.
Ich hätte noch zwei Themen, die wir haben. Natürlich, es gibt natürlich wahnsinnig viele Themen und Bundesliga und Champions League. Aber lass uns über zwei Sachen bitte noch reden. Zum einen der Witz der Woche. VAR, meine Damen und Herren. Und ich frage, lieber Thomas, ich glaube, es war kein Elfmeter gegen die Eintracht. Sehe ich das richtig? Also der Tah hat so ein bisschen gepustet und EGKT ist so ein bisschen... War das Elfmeter, ja oder nein?
Eigentlich, der Abwehrspieler kann es gut beantworten.
Ja, eben.
Nee, das ist unfair insofern, weil ich natürlich immer für den Abwehrspieler spreche.
Ist ich weiß ihn sofort aus der Leitung.
Ich habe aber interessant, wer hat es denn heute gesagt? Ich habe es irgendwo gelesen. Also, der Tah hat es clever gemacht und der Stürmer der Eintracht hat es halt falsch gemacht. Aber also es ist schon sehr grenzwertig, muss man echt sagen.
Also,
ich sag mal, wenn er mit zum Ball hochspringt und er berührt ihn, dann ist es nichts. Ja, aber er geht ja ganz klar mit dem Arm voraus. Ja, und wenn man sich die Zeitlupe anguckt, sieht man genau dann, als der Arm ihn berührt, ja, verschiebt er so sehr, dass er den Ball nicht mehr auf den Kopf kriegt. Also, ganz klar,
also. Meter. Aber der war sich schon sicher, dass er den reinmacht. Siehst du auch in der Szene, weißt du? Du denkst ja nicht, dass da noch so ein verrückter ankommt von der Seite und dich stören will. Also ich fand es von Tah wirklich, der konnte ja sonst nichts mehr machen. Ne? Normalerweise bekommt er auch die rote Karte dann, ne? Oder? Es ist ja auch so, ne?
Logischerweise. Ist es noch so, wenn man einen Elfmeter kriegt, kriegt man dann nicht gelb?
Ach so, es wäre Elfmeter gewesen, Entschuldigung, ja. Nee, hast recht, Entschuldigung.
Ja. Aber und ich kann mich erinnern, ein guter Freund dieses Podcasts hat die Szene das erste Mal gesehen und dachte, es sei kein Elfmeter. Wallet, sprech.
Ja, ich habe auch, also ich habe das Spiel nicht komplett live gesehen, ich habe mir nur die Wiederholung angeschaut und in der schnellen Aufnahme habe ich mir auch gedacht, okay, fällt schon ein bisschen leicht, aber wenn du in der Luft bist und der Ellbogen geht ja ganz klar raus, kommt er da einfach raus. Und vor allem, wenn du dann schon, wenn du schon so sicher bist, wie er ja sagt oder wie er gewirkt hat, dann denkst du dir, ey, ich brauche das Ding jetzt einfach nur reinköppen und gut ist.
Das wäre doch ein ganz klares Tor gewesen. Ja, also wenn das irgendwo im Mittelfeld passiert, sage ich auch.
Ich möchte noch eins dazu sagen, Philipp. Ja. Ich glaube, das hat sich verändert im Fußball, wenn ihr da mal ein bisschen drauf achtet, insgesamt. Das Spiel ist natürlich viel schneller geworden, ne? Viel physischer und so weiter, aber das hat auch diesen Nachteil, dass leichte Berührungen heutzutage echt dazu führen, finde ich, ne? Dass einer irritiert wird oder sofort fällt oder ne? Eben dieses Ding nicht mal. Ich kann mich an Mittelstürmer früher erinnern, die hättest du nicht so leicht in der Luft weggerammt, die hätten das Ding trotzdem reingehauen. Also das, ja, du sagst natürlich jetzt zu Recht, ist ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde, dass sich der Fußball dadurch... Weil es so wenig Zweikämpfe gibt, für mein Gefühl, richtige Zweikämpfe. Wann gibt es mal eine Grätsche auch von Abwehrspielern? Also das ist ja ganz, ganz selten, weil die Trainer sagen, nee, das müssen wir alle spielerisch lösen.
Ich würde
sage auch, ein Harry Kane wäre nicht so weggeflogen.
Nee, genau.
Weil er einfach stämmiger ist, ja.
Wenn der abgehoben wäre, aber der geht zum Kopfball mit der Motivation, ich möchte, und ich stehe quasi einen Zentimeter vor dem Tor, ich hau jetzt den Ball mit dem Kopf da rein und in der Flugbahn wird er irgendwie, und ich glaube dann, wenn du mental deinen Körper auf eine andere Flugbahn irgendwie einstellst und dann kommt einer von der Seite und der Tar ist ja so ein Robuster und der schiebt dich ein bisschen zur Seite, dann verlierst du dein Gleichgewicht und dann kannst du das nicht mehr irgendwie richtig einschätzen. Ich möchte so weit gehen und sagen, ich glaube, könnte mir vorstellen, der Thomas ist der Profi, aber ich könnte mir vorstellen, es mag den einen oder anderen Fußballer geben, der da draußen teilweise vielleicht das taktische Grundkonzept, was der Trainer einem vorgibt, gar nicht mehr versteht, weil es teilweise so komplex ist, wenn dir der Nagelsmann oder der Tuchel was erklärt, du dich aber nicht traust zu sagen, ich raff's nicht und versuchst einfach dein Bestes. Und ich glaube, der ein oder andere Schiedsrichter bei diesem Katalog an, wann ist Hand und was ist hier und da ist links und da ist rechts und wann darf es Elfmeter geben und wie lange... Ich könnte mir vorstellen, dass du in der Hitze des Gefechts einfach auch gar nicht mehr weißt, was ist jetzt eigentlich, wann ist ein Elfmeter? So, wann setzt du den VAR ein? Wann darf sich der Kellner melden? Also ich habe das Gefühl, das ist mittlerweile so verkompliziert, dass es den einen oder anderen Profi geben mag, der sagt, ich weiß jetzt gar nicht genau, was jetzt hier richtig und was falsch ist.
Ich glaube auch, dass wir den Fußball zu sehr verwissenschaftlichen mittlerweile. Ich habe gehört in einer, oder machen nicht mal dritte Liga, Regionalliga, ein Spiel, hat mir Mario erzählt. Da sind erstmal 4 Co-Trainer kommen, sind an ihm vorbeigelaufen, alle mit dem Headset und mit dem iPad in der Hand. 4. Wir reden von Regionalliga. So, jetzt kommt ihr.
Da bist du doch bekloppt. Wie willst du das denn noch verstehen? Also früher, auch als Fußballfan, war klar, so 11 gegen 11, da gab es dann wenigstens noch dieses schöne Klischee, irgendwie 22 Mann rennen den Ball hinterher und zum, weißt du, so, aber. Ich finde es einfach, also wenn wir ständig Diskussionen über diesen VAR haben, über das Thema dann Abseits und hängende, also, so, und für mich war das einfach ein Punkt zu sagen, okay, also machen wir es doch mal ein bisschen pragmatisch. Du hast eine Situation, du hast als Schiedsrichter das Gefühl, okay, ich gucke es mir lieber nochmal an, ich gucke nur auf jeden, wobei er hat es ja angeguckt.
Beim Tarn nicht. Die 2 Elfmeter davor hat er sich angeguckt. Die für mich beide keine Elfmeter waren. Und
angeblich hätte er, wem hat er das gesagt? Dem einen Leverkusen hat er das gesagt, wenn ich der Eintracht den Elfmeter, oder wenn ich euch den Elfer gebe, muss ich der Eintracht den Elfer auch geben. Irgendwie sowas hat er gesagt.
Ich finde, der Prisch hat allgemein, die Spielleitung war allgemein nicht gut. Ja? Direkt vor seinen Augen Trikot ziehen bei Götze, direkt vor seinen Augen Trikot ziehen an Marmoush.
Und der ist ein netter Kerl, kein Schiedsrichter, der war schon mal hier zu Gast. Es ist ein super netter Typ, sehr charismatisch.
Es geht nur um die Leistung auf dem Platz, nichts Persönliches. Nur die Leistung auf dem Platz und die war einfach an dem Tag nicht gut. Und wir Frankfurter, wir sind leider ein bisschen geschädigt, was so Fehlentscheidungen angeht, Adeyemi und
ja, du bist auch anders geschädigt, das ist...
Sagt der Mann, der einen unglaublich fantastischen Bauchtanz in den Pausen irgendwie eingesetzt hat. Übrigens, an dieser Stelle, Shakira. An dieser Stelle übrigens mal ganz, 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 ganz liebe Grüße an unseren lieben Freund Olli Dütschke, Kultkicker Olli, über den Thomas und ich uns kennengelernt haben. Das muss man auch mal sagen, weil ihr geht, glaube ich, regelmäßig einen Kaffee trinken. Und Olli Dütschke, mega erfolgreich mit seinem Podcast, natürlich Basler Ballert, den er ja mit Mario Basler zusammen macht. Also viele, viele Grüße. Und an dieser Stelle, also immer wieder einschalten, Basler Ballack mit Mario Basler und Olli Dütschke, toller Podcast und toller Kollege, dass man ihn auch mal gegrüßt hat.
Ja.
Und dann wollte ich noch fragen, bevor wir den Fernseher und Champions League gucken, natürlich auch das Thema jetzt Tuchel und England, England und Tuchel. Thomas, was meinst du, wie viele Titel am Stück wird Tuchel mit England holen?
Am Stück auch noch.
Ah, so. Du fängst ja die Macht der Suggestion. Ja.
Naja, sagen wir mal so. Also, das Gute ist ja, er kann ja nur, wenn er einen holt, ist er der Größte. Ne? Ich meine, von daher, er startet ja von einer durchaus komfortablen Position, finde ich. Ne? Da es bisher keiner geschafft hat seit 66. Also, von daher ist es für ihn ja easy. Aber natürlich gleich zu sagen, wir werden Weltmeister, jo, ist auch schon mal eine Ansage, ne?
Potenzial haben die Engländer, das muss man ja sagen. Ja, aber
der hat so nicht gespielt bei der EM, weißt du, mit dem Material, da war ich echt enttäuscht auch. Ich habe sie im Halbfinale gesehen in Dortmund. Ja. dann Finale auch, weißt du, so gut, Harry Kane nicht fit, klar, aber dann darf ich ihn nicht spielen lassen bei solchen Spielen, weißt du, auch wenn er Kapitän ist. Heutzutage, das ist, aber er hat da echt was gefehlt. Das war
auch schon davor, bei der war auch die EM 21, oder? Wo sie im Finale waren.
Nee, WM, ne?
War das Italien?
Italien, ne? Oder?
Es war EM.
Ja, EM, schon.
EM. Auch ja. Da schon, auch da haben die schon minimalistischen Fußball gespielt. Also wirklich nicht das, was sie eigentlich können. Also die haben viel mehr Potenzial.
Und ich möchte die steile These aufstellen, und wenn es passiert, gibt es wirklich einen Bauchtanz von Walid. Aber ich stelle die These auf, meine Damen und Herren, England wird 2026 Weltmeister. Ich sage es euch. Es kann dir nichts Besseres passieren. Jedes Mal, wenn irgendwie ein Trainer, ein Spieler, vor allem im Trainer, wenn irgendwo ein Trainer vorgestellt wird, und Tuchel hat das erlebt bei den Bayern, und du hast das Gefühl, ach, der Heiland kommt und der Messias, und das ist, und du musst jetzt mindestens gerade nach Ära Flick, musst du irgendwie das 7 Titel holen und 7 Titel holen. So, aber jetzt, es hat keiner eine Erwartung. So, die Engländer werden fast schon ein bisschen, also England an sich, die Mannschaft, mehr oder weniger, trotz des Potenzials, immer bei so großen Turnieren, die sind zwar auf der Liste von den Experten, aber dann doch irgendwie Underdog, weil sie sagen, na Gott, die Engländer, dann spätestens beim Elfmeterschießen. Vom Tuchel, was für ein wunderbarer Vorteil, dass der Tuchel da als kompletter Underdog am Start geht. Die Experten halten nichts vor ihm. Viele Fans sagen, was muss es denn jetzt ein Deutscher sein? Wenn eine Underdog-Mannschaft und ein Underdog-Trainer aufeinandertreffen und irgendwie von keinem wird was erwartet, alle sagen, pff, das kann doch gar nicht wahr sein. Wir brauchen jetzt einen Deutschen als England-Trainer. Ich sage euch, das kann vielleicht dieser 1%, dieser eine Moment mehr sein, zu sagen, die werden Weltmeister.
Aber in welcher Sportart?
Frauenfußball. Eine selberrichtigte Frage, Herr Dr. Hemmer.
Frauenfußball.
Ich sag's euch. Denkt da heute am 22.10., die werden Weltmeister. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Du gehst auf den Platz und keiner erwartet was von dir. Guck dir an, wie das bei den Bayern gescheitert ist. Dann hat er den Nagelsmann abgelöst und alle dachten, jetzt endlich haben sie einen Tuchel. Die ganze Zeit, jetzt haben sie den anderen geschasst. Endlich haben sie den. Es ist über sang- und klanglos gescheitert. Er konnte die Erwartungen gar nicht erfüllen. Walid, was hast du? Machst du mit mir zusammen Autokorso, so Linksverkehr?
Ja, safe. Ich bin immer dabei, bei jeder Feier, das ist egal. Aber ich sag mal so, ich glaube, ihm kommt halt einfach zu Vorteil seine England-Zeit, die er damals in der Premier League hatte. Und ich glaube, dadurch kennt er auch noch viele Spieler oder gerade so den englischen Fußball, ein bisschen englische Mannschaften. Von daher weiß ich nicht. Also, wie du schon sagst, ich habe jetzt eine Meinung, weder positiv noch negativ. Und deswegen, ich bin einfach gespannt, sage ich mal. Ich glaube jetzt nicht, dass England Weltmeister wird. Aber ich bin bei jedem Autokorso dabei, egal ob England, Portugal, Indien.
Oh, Indien wäre eher Fahrrad.
Der Europameisterschaft.
Thomas, was meinst du, deutsche Nationalmannschaft, wie lange geht es also wie lange könnte Nagelsmann da Trainer bleiben? Vom Alter her wird er ja schon noch ein bisschen was, Platz nach oben, würde ich sagen.
Ja, er ist viel zu jung eigentlich dafür, ne? Wenn es danach geht, das muss ich ehrlicherweise sagen. Nee, ich glaube, dass die positive oder diese Aufbruchstimmung, die er erzeugt hat, auch vor der EM fing das an, durch die EM jetzt auch weiter getragen wird. Und der wird erstmal seinen Vertrag auf jeden Fall erfüllen, da bin ich ganz, ganz sicher. Und das ist auch gut so. Ich denke, das ist gut so, das passt im Moment gut zusammen. Ich habe jetzt nicht groß was zu meckern. Ich weiß nicht, hast du irgendwas zu meckern? Fällt dir was ein? Nee. Gut, jetzt ist vielleicht die Frage, wer die Nummer 1 wird dann oder wer da ein Tor spielt. Aber eigentlich haben wir immer gesagt, wir haben nie ein Torwartproblem gehabt und werden es auch nie haben.
Vor allem, wenn man es schafft, echt Begeisterung für die Nations League zu erzeugen, vor allem der Sonne, das ist
schon. Wer sollte für euch ein Tor spielen?
Stopp mal. Aber jetzt mal ehrlich, ne? Ich war in München, ne? Beim Holland-Spiel, ne? Also da hätten wir alle noch mitspielen können. Also auf holländischer Seite. Entschuldigung, sowas habe ich noch nie gesehen.
Du hast mich nicht ganz Körper gesehen, aber vielen Dank dafür.
Ja, aber das war echt frech. Also das war unterirdisch. Also unsere Jungs haben das gut gemacht, aber auch nicht überall, einfach gut gemacht. Die Holländer waren wirklich
nicht aber so. Ich habe das Spiel selbst nicht sehen können an dem Tag. Waren die so schlecht?
Ja.
Echt?
Die haben diese Dinger fast selbst reingehauen und reingeworfen. Also das war schon. Wenn sie war auch der VAR ja wieder am Start, das weiß bis heute auch keiner, warum das erste Tor nicht gegeben wurde. Also eigentlich waren die mit dem Ergebnis mehr als gut bedient aus meiner Sicht.
Thomas, wo wir gerade so nett beisammen sitzen, darf ich dir noch zwei Fragen stellen. Frage 1, gab es oder gibt es beim Doppelpass in der, habt ihr immer die Creme de la Creme, großartig toll, auch live auf der Bühne. Gibt es da einen Gast, wo du sagst, auch wenn der heute keine Zeit hätte, wäre auch okay. Ich habe so einen Liebling für mich am Sonntag wieder entdeckt. Man ist jetzt wirklich so einfach subjektiv, ich möchte kein Bashing betreiben. Alfred Draxler. Da habe ich aber fast rückwärts den Raum verlassen. Geht der Typ mir auf den Sack. Ist nicht böse gemeint, wirklich. Da muss ich ein bisschen Basler machen. Aber der geht mir echt auf den Sack. Das ist ein Typ mit den Socken, der Hose viel zu kurz. Boah, lade den nie wieder ein. Nee, Draxler ist schon das
Unangenehm. Das ist aber eine Institution, weißt du, was Sport angeht, immer noch.
Also da, ja, aber das, und das strahlt da auch aus. Was, da
breitet er.
Ja. Oh, ich finde den Unerwerblichen so auf den Sack und immer alles scheiße. Hast du jemanden, wo du sagst, ach, wenn der sich heute verfährt, ist auch okay?
Nee, ich musste wirklich lange überlegen. Nee, in der Tat fällt mir jetzt keiner so spontan ein. Ich habe viele, die witzig sind und herausfordernd waren oder auch immer noch sind, aber jetzt so einen, wo ich sage, nee, den kann ich da gar nicht leiden. Im Gegenteil, das spornt dich ja eigentlich an, wenn du jemanden da hast, weißt du, der sich so verhält, wo du denkst auch, je mehr der redet, desto unbeliebter macht er sich bei dir zum Beispiel und bei allen anderen. Also das ist ja auch für den Moderator eine Herausforderung, finde ich. Das macht eher mehr Spaß.
Eine andere Frage, wer sind diejenigen, die du gerne an deiner Seite hast?
Nee, die Herausforderungen sind, da kann ich, das geht relativ schnell. Das ist natürlich immer Kalli, ne? Weil die größte Aufgabe ist, Kalli zu stoppen.
Das habe ich schon mitgekriegt, ja. So.
Der will ja auch alles loswerden dann. Deswegen, ja, das ist eine Frage, und der endet ja nicht auf der Frage. Ne? Also, dann ganz woanders, das ist Kalli, den ich mag ihn
total. Kalli ist.
Ja. Und der andere war immer Hans Meyer, der immer dann so Fragen beantwortete, wie, oder dann zu mir immer sagte: Thomas, hast du mir jetzt wirklich diese Frage gestellt? Und dann guckte er: Du hast doch Abitur. Wie kannst du mir so eine Frage stellen?
Also, das ist dann aber auch verloren, wenn der mit sowas kommt.
Ey, ich sag euch, da rechnet ihr auch nicht mit. Der haut wieder einen aus dem Sattel. Und es war immer nur seine Aufgabe, mich irgendwie zu ärgern. Das habe ich gewusst. Trotzdem haben wir es gut verstanden. Das war immer so eine Käbelei. Und das sind dann echt die Herausforderungen. Mein Highlight war natürlich immer, weil auch mich viele immer darauf ansprechen, wie ist das denn, wenn Uli anruft? Das ist doch geplant. Ich sage, nein, das ist nicht geplant. Ich erinnere mich an eine Sendung, da war wieder 7 Minuten Werbung. 5 Minuten waren um, dann fragst du so in die Runde, geht's euch gut? Und womit machen wir weiter? Mit der Regie sprichst du dich ab und auf einmal so 2 Minuten vorher war Stille hin. Ich sage, hallo, womit machen wir weiter? Sagt er, warte mal, Uli ist in der Leitung. Welcher Uli? Ja, wie viel Uli kennst du denn? Der war schon wieder 30 Sekunden weg. Ja, der Uli. Es gibt nur einen Uli. Ja, was will er denn? Ja, keine Ahnung. Er fällt immer einfach rein. Ja, okay. Dann konnte, hey, ich höre gerade, Uli ist in der Leitung. Uli, was hast du denn auf dem Herzen? Dann haben wir gesagt, wie kannst du nur dämliche Frage stellen? Ich wusste überhaupt nicht, was er wollte. Also muss ich eine offene Frage stellen. Erzähl mal. So, und dann ging es los, 5 Minuten. Wie wir den Bratke so fertig machen können. Hab's auch nicht dazwischen. Ist natürlich auch bei der Schalte oder beim Telefonat eher noch schwieriger. Aber das sind natürlich so ein Highlight, ne? Kann man sich vorstellen.
Aber da merkst du doch dann auch schon live während der Sendung, wie geil, wenn Uli anruft, das geht für die Quote und das wird wieder thematisiert.
Ja, aber das war keine Absicht, weil immer, also das ist doch geplant. Und so. Nee, das ist ja gerade das Schöne daran, auch immer noch heutzutage, auch im Fußball, wenn wir drüber reden, auch und alles, Emotionen und dieses Spontane einfach, ne? Nicht immer alles. Da sind wir wieder bei dem Fußball, von dem wir eben sprachen, wenn der zu sehr verwissenschaftlich wird. Lass doch mal was Überraschendes passieren. Lass doch mal einen wirklich versuchen, zwei Spieler zweimal zu dribbeln und zwei Mann auszuspielen und dann aufs Tor ins Tor zu schießen. Und bitte nicht der Spielzug, der. Dazu noch eine Geschichte ganz schnell. Ja, ich bin der Lage, als er bei Bayern auch Trainer war. Beim Oberligisten Bremer SV, erste Pokalrunde. Das haben wir damals von Sport 1 übertragen. Ich war mit Stefan Effenberg im Stadion, ich habe moderiert, Stefan war Experte. Die schießen das 12-0. Na, nichts gegen den Bremer SV, ja. So, Julian rennt sofort zur Bank zu seinem iPad-Typen da und guckt sich das an. Dann habe ich nachher beim Interview stand er da und sagte: Jula, eine Frage müssen wir dir noch stellen, ehrlich. Kannst du uns mal bitte erklären, warum du beim 12-0 dahin rennst und dir das nochmal anguckst? Ja, muss doch gucken, ob die Laufwege stimmen und so weiter. Julian, der Ball war drin. 12-0.
Mehr brauchst du nicht.
Musste aber auch lachen. Ja, irgendwie hast du auch
recht. Thomas, sag mir doch bitte noch eine Frage noch. Sag mal bitte, wie fühlt es sich an, wenn man morgens wach wird und weiß, man ist Fußball-Europameister? Kann man das, ist das, also wie kannst du das irgendwie beschreiben, wenn du sagst, du bist mit deiner Nation, mit deinem Land, in diesem Trikot bist du Fußball-Europameister geworden?
Also das schönste Gefühl bei dem Ganzen war eigentlich nach dem Halbfinale, nochmal gar nicht nach dem Sieg, als wir die Engländer nach Elfmeterschießen geschlagen haben. Ich lag so auf dem Bett, meine Knie beide verbunden, weil ich nicht mehr laufen konnte. Wie Gips fühlt sich das an? Hast Fernseher an und siehst in Deutschland, wie die Leute sich freuen, dass wir ins Finale gekommen sind. Die ganze Straße voll und richtig, selbst in München, Leopoldstraße war voll. Also das heißt schon mal was. Und du denkst dann so, liegst da und denkst, scheiße, was jammerst du jetzt rum, Alter? Du hast es geschafft, für einen kurzen Augenblick viele Leute einfach glücklich zu machen oder dass sie alles vergessen haben. Das hat mir am meisten gegeben, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Dass nach dem Finale dann die Engländer und im Hotel uns nichts mehr zu trinken gegeben haben, dass wir alle Mikros mit Boris geplündert haben. Das sind andere Geschichten, weißt du? An die erinnert man sich natürlich dann auch irgendwann. Aber solche Sachen bleiben hängen.
War ja eine schwierige EM damals, ne? So mit Verletzungen und wer kam dann nachträglich nochmal?
Jetzt noch nachnominiert. Es gab Trikots für Olli Kahn und Oliver Reck, also
Felsch. Ja, genau.
Da haben wir aber gesagt, ehe wir das zulassen, spielen wir lieber zu neunt oder zu zehn.
Das will keiner sehen.
Nein, das wollten wir nicht. Oliver Kahn im Sturm hätte mit der Hand so einen Chor gemacht.
Ja.
Thomas, ich sag euch, wir könnten noch Stunden lang. Ich würde gerade noch ein Z-Foto machen, dass man uns glaubt, dass wir einen Original Europameister, es ist wahr. Also sag doch gerade noch, also wir nehmen es natürlich auf jetzt am Dienstag, aber wer spielt? Ich glaube, Real spielt gegen Dortmund spielt. Ja, Real gegen Dortmund. Ganz kurz nochmal in die Runde. Was ist euer Tipp? Ich sage 2-0 für Real.
2-1 Dortmund.
Ich glaube auch, dass Dortmund in der Champions League spielen sie richtig gut und wir machen die Ergebnisse. Ich bin auch eher für Dortmund.
Also Sabitzer trifft auch.
Oh. Hast du schon den Live-Spielstand da oder was?
Nee, also ja, doch, ja, aber steht noch 0-0. Steht noch 0-0.
Ja. Also ich glaube, das wird ein 1-1.
Ich glaube auch unentschieden.
Alright, es gilt es zu besprechen. Die Herren, ich sage vielen, vielen Dank, Thomas. Es ist eine große Freude, eine große Ehre. Bitte Applaus für Thomas Helmer. Wuhu! Und
Doppelpass on Tour. Haltet euch tapfer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Danke, Thomas. Tschüss, ciao. Danke. Ciao. Ja, Maniac.